Lese den Predigttext nach der neuen Luther aus 2. Mose 33, die Verse 18 bis 23. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorüberziehen lassen. Und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen.
Ich bete. Danke für die Bibel und dass wir in ihr lesen, aus ihr hören können. Danke, dass du dein Wort auch heute noch uns lebendig werden lassen willst. Dass es uns anspricht in unserem Alltag, in unserem Leben, in all dem, was uns bewegt. Darum bitten wir dich. Aber hilf uns auch recht zu hören, Herr, nicht nur mit den Ohren und dem Verstand, sondern lass es durchsacken bis in unser Herz. Danke, dass du, guter Geist, das wirken willst. Im Namen Jesu. Amen. Liebe Gemeinde, wann hast du, und jetzt frage ich jeden Einzelnen hier ganz persönlich, wann hast du Gott das letzte Mal gesehen? Ups, überrascht über die Frage. Wenn ja, dann wäre es doch da interessant, darüber ins Gespräch zu kommen, warum dich diese Frage überrascht. Nur wenige Blicke in das erste Testament, was wir meist das alte nennen, aber eigentlich ist das ja eher ein bisschen despektierlich. Also gemeinhin sagt man heute lieber und besser vielleicht das erste Testament. Wenige Blicke da hinein können uns zeigen, dass das damals durchaus ein großes Thema war. Hiob zum Beispiel hat all sein Elend ertragen, allein aus dieser ungeheuren Gewissheit, dass, so hat er es dann ausgedrückt, sein Erlöser lebt. Und dann heißt es weiter, dass er deshalb Gott sehen wird. Mit seinen Augen hat er da gesagt. Und am Ende von Psalm 17 können wir lesen: Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache von deinem Bilde. Haben wir kein Interesse, Gott zu sehen? Erscheint uns das so unmöglich, Gott sehen zu können, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken? Ja, dass wir diesen Wunsch eben gar nicht mehr verspüren, weil es irgendwie ja doch klar ist, es geht nicht. Also was sollen wir uns da weiter drüber Gedanken machen? Legen wir beiseite. Anderes ist jetzt oben auf. Und ich rede jetzt eben nicht davon, dass wir alle hoffen, Gott einmal in der Herrlichkeit schauen zu dürfen. Nein, Hiob hat diese Hoffnung, Gott zu sehen, sehr diesseitig gehabt. Und ähnlich auch der Psalmbeter. Und so auch hier Mose. Dabei war der doch Gott schon so nahe gekommen, wie sonst kaum eine biblische Gestalt. Gott redete mit ihm von Angesicht zu Angesicht, können wir wenige Verse vor diesem Text lesen. Also ganz vertraut, so wie wir miteinander reden können, einander dabei sehen und anfassen und einander zu verstehen suchen. Doch Mose hat dennoch, obwohl das schon für ihn alles gegeben war, das große Bedürfnis, Gott zu sehen in seiner ganzen Herrlichkeit. Ohne Frage, es ist schön, wenn Gott vor einem hergeht in einer Wolken oder eben auch des Nachts in einer Feuersäule. Es ist großartig, wenn einem Gott auch so ganz persönlich zuspricht, vor ihm herzugehen in seinem Leben und ihn ganz persönlich zur Ruhe zu führen. So durfte Mose eben auch wenige Verse zuvor hören von Gott. Doch das alles ist ihm in diesem Moment nicht genug. Man könnte sagen, er will nicht nur den kleinen Finger, er will den ganzen starken Arm Gottes haben. Zu groß erschien ihm der Auftrag Gottes. Wenn er schon Israel durch die Wüste ins gelobte Land führen soll und wenn er schon diesem manchmal so aufsässigen und halsstarrigen Volk dienen soll, dann braucht er das Höchstmaß an Unterstützung. Da muss Gott ihm alles geben, was ihm helfen kann. Also, bitteschön, soll er sich in seiner ganzen Herrlichkeit zeigen. Dieses Bedürfnis kenne ich. Mir geht das manchmal ähnlich. Dir ja vielleicht auch. Vielleicht sagen wir dann nicht, Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen, so wie Mose. Vielleicht eher, Gott, du musst dich jetzt in deiner ganzen Größe und Stärke an meine Seite stellen, sonst schaffe ich es nicht. Oder, Herr, ich brauche jetzt deine Fähigkeit, Wunder zu tun, sonst ist alles sinnlos. Oder, wenn ich jetzt nicht deine Kraft spüre, dann schaffe ich es einfach nicht. Aber vielleicht haben wir auch ganz insgeheim, schlicht und einfach, die Sehnsucht danach, mehr von Gott wahrzunehmen. Vielleicht doch mal so einen kleinen Blick auf ihn zu erhaschen. Doch ein wenig mehr von ihm zu sehen, etwas von seiner Herrlichkeit, etwas mehr von seiner Herrlichkeit zu spüren. Wie auch immer das dann auch gehen soll, aussehen soll. Mose feilscht hier regelrecht mit Gott. Immer noch einen obendrauf gelegt im Gespräch. Und das noch, und das noch, und das noch. Und eben zum Schluss, die Herrlichkeit will ich sehen. Die Bibel erzählt das ganz unverschämt. So wie sie genauso offen erzählt, dass Abraham, ich sage das jetzt mal so ein bisschen flapsig, ein Schluffen ist. Und Sarah einfach alles machen lässt. Nach ihrer Pfeife tanzt, um eben seine Ruhe zu haben. Ach, das ist so anstrengend. Und dass Hagar, eine Ägypterin, die erste Frau der Bibel ist, die Gott einen Namen gibt, auch das erzählt die hebräische, die jüdische Bibel ganz ohne Scham und ganz offen. Weil dieser Gott, so deshalb gibt sie ihm einen Namen, weil der sie gesehen hat. Gott sieht dich und mich. Das haben wir vergangene Woche bedacht und vielleicht ja in der Woche immer mal wieder, weil es so viele Auslegungen jetzt zu diesem Bibeltext gibt, zu dieser Jahreslosung. Aber Gott sieht dich und mich, also warum sollten wir ihn denn nicht sehen? Mose stellt diese Frage ganz offen und unverschämt. Und die Bibel erzählt, dass Gott das in keiner Weise rügt, sondern sehr liebevoll darauf eingeht. Die Fülle seiner Güte will er Gott erfahren lassen. Und er lässt ihn einen zweiten Namen wissen, nach dem ich bin, der ich bin da am Dornbusch Nun hier, dieser Name, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und dieser Name, dieser neue, zweite Name, den Mose hier hört, der soll sozusagen wie in einem Lautsprecherwagen vor ihm herfahren. Also so in diesem Sinne, der hinter dem Lautsprecherwagen herkommt, Mose, dem ist Gott gnädig. Und dann diese liebevolle, ja geradezu zärtliche Platzanweisung. Da ist ein Platz in meiner Nähe. Da stell dich hin. Also, man könnte auch das wieder ein bisschen salopper, flapsiger sagen. Komm an meine grüne Seite, sagt Gott. Sicher ist das zunächst einmal Mose in seiner besonderen Funktion und Situation zugesprochen. Doch ich glaube, wir können daraus durchaus verallgemeinern, wer Gott sucht, wer in seinem Leben mit seinen Herausforderungen darum bittet und Gott anfleht, dass er ihm wie auch immer beisteht, den wird Gott nicht im Stich lassen. An dessen Seite stellt er sich oder andersherum, den holt er an seine Seite, ganz nah zu sich. Er kommt dir ganz nah. Er holt dich ganz nah an sich heran. Er stellt dich auf einen sicheren Felsen. Und wenn er dir zu nahe zu kommen droht und es dir Schaden zufügen könnte, dann stellt er dich in eine Felsspalte, wo du umgeben bist von Fels und vor die offene Seite hält er seine schützende Hand. Uns ist also kein Platz an der Sonne, sondern ein Platz an der Seite Gottes versprochen. Doch sehen, von Angesicht zu Angesicht sehen können wir Gott nicht. Warum nicht? Auch Mose hat Gott sein Angesicht nicht gezeigt. Mit den 70 Ältesten hat er einmal Gott sehen können, da auf dem Berge Sinai. Auch das wird uns im zweiten Buch Mose erzählt. Aber wenn man das dann liest, dann stellt man fest, doch wohl nur seine unteren Extremitäten haben sie sehen können. Denn wörtlich heißt es dann da in 2. Mose 24, sie sahen den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen war leuchtend blau wie mit Saphiren belegt und klar wie der Himmel. Mehr wird nicht erzählt, wie sie Gott gesehen haben. Also scheinbar eben haben sie auch nicht mehr gesehen. Also warum nicht das Angesicht? Als ich darüber nachdachte, ist mir eingefallen, und je älter wir werden, vielleicht geht es euch ja ähnlich, desto mehr erinnern wir uns auch an Kindheitserlebnisse. Ein komisches Phänomen, aber ich glaube, das ist irgendwie so. Jedenfalls ist mir da eingefallen, wie ich gelegentlich vor meiner Mutter stand, wenn ich etwas ausgefressen hatte und ihr nicht ins Gesicht schauen konnte. Vielleicht habt ihr ja ähnliche Erinnerungen. Ich wusste genau, dass sie mir ansehen würde, wenn ich sie direkt ansehe, was los ist. Oder dass ich rot werden würde, weil ich einfach ihren Blick da nicht aushalten könnte. So wie Gott ganz am Anfang der Bibel ja auch keinen gefragt hat, als er Mordsgedanken im Blick auf seinen Bruder Abel hegte, warum senkst du deinen Blick? Heißt ja nichts anderes, also warum kannst du mich nicht anschauen? So verstehe ich, dass wir Gott nicht geradewegs ins Gesicht schauen könnten. Wir würden ob dessen Klarheit, Herrlichkeit, Schönheit mehr als nur erblassen. Wir würden es nicht aushalten können, ihm ins Gesicht zu sehen, weil wir in dem Moment alle unsere Mordsgedanken vor Augen hätten. Alles das, was in unserem Leben falsch gelaufen ist, Alles das, was wir schon verbockt haben, aber auch das, was gerade in uns rumort, an ungesunden, an unheilvollen, lieblosen Gedanken, alles das würde uns in diesem Moment in den Sinn kommen. Das wäre im Angesicht dieses heiligen, dieses unendlich reinen Gesichtes einfach für uns unerträglich. Es würde uns umhauen. Es würde uns das Herz brechen. Ja, es würde uns umbringen. Ein zweites dazu, warum wir Gottes Angesicht nicht sehen dürfen. Das hängt zusammen mit seinem Namen, den er Mose hier offenbart. Seine Gnade und sein Erbarmen hat Gott Mose zugesprochen. Sie sind auch uns in Jesus Christus versprochen. Wir dürfen wissen, dass er uns gnädig ist. Wir dürfen sogar wissen, dass er uns schon vergeben hat. Dass dieses befreiende Wort, dir sind deine Sünden vergeben, dass das doch schon längst gesprochen ist. Doch es bleibt dabei in Gottes Verfügung. Es ist kein Freifahrtschein, den wir nehmen, einstecken und sagen können, gut, jetzt ist ja alles gegessen, lebe ich fröhlich weiter und ich brauche mich um nichts mehr kümmern. Gott ist und bleibt Gott und wir seine Geschöpfe. Wir können nicht darüber verfügen. Wir können es uns nur immer wieder selbstkritisch, demütig und dankbar von Jesus Christus zusprechen lassen. Ich bin dir gnädig. Ich vergebe dir. Gehe weiter. Nutze den Raum der Freiheit, den ich dir eröffne. Lerne von mir. Folge mir nach. Aber alles das bleibt für uns unverfügbar. Gott ist und bleibt frei in allem, was er tut. Folge mir nach. So sagt Jesus auch dir und mir. Folge mir nach mit deinem ganzen Leben, mit deinen Taten, mit deiner Liebe. Folge mir nach, so sagt Gott Mose. Und auch diese Worte dürfen wir zu uns gesagt hören. Folge mir nach mit deinen Augen. Schau mir hinterher. Entdecke, wie ich in deinem Leben Spuren hinterlassen habe. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Du kannst mir nicht ins Gesicht sehen. Du kannst meine ganze Herrlichkeit, meine Schönheit, meine Größe, meine Macht, mein so ganz anders sein, du kannst es ja nicht erfassen. Das geht über deinen Verstand. Er würde ihn sprengen. Und der liebende Glanz meiner Augen, er ist so hell. Er würde dich erblinden lassen. Er würde deine Gefühle so überfluten, dass du ihr gar nicht mehr Herr würdest. Aber folge mir nach. Mit deinen Augen sieh mir hinterher. Entdecke meine Schönheit in dieser Welt. Überall findest du Spuren von ihr, angefangen bei dir selbst. Nach meinem Ebenbild bist du geschaffen. Als ein Wesen, das lachen und das weinen kann. Das über sich selbst nachdenken. Und was mit mir Gott reden kann. Und entdecke Spuren meiner Schönheit und Herrlichkeit in dieser wunderbaren Schöpfung. Sieh die Spuren, die ich in deinem Leben hinterlassen habe. Und immer wieder neu hinterlasse. Ich bin dir ganz nah. Ich bin an deiner Seite. Und ich war das dein ganzes Leben lang. Wer hat damals in Kana eigentlich die Herrlichkeit Gottes gesehen? Da offenbarte Jesus sie zum ersten Mal, haben wir eben gehört. Aber wer hat es wahrgenommen? Seine Jünger So scheint es, denn sie glaubten an ihn. Aber da waren so viel mehr Menschen und sie haben es nicht gesehen. Wir müssen den Blick und dürfen den Blick gewinnen für diese Spuren in unserem Leben. So können wir Gott sehen. So lässt Gott sich sehen. Das wusste auch schon der Beter des 124. Psalms. Da heißt es in diesem Psalm zu Beginn: Wäre es nicht der Herr gewesen, der für uns war, so spreche Israel, wäre es nicht der Herr gewesen, der für uns war, als Menschen gegen uns aufstanden, so hätten sie uns bei lebendigem Leib verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte. Wäre es nicht der Herr gewesen, der für uns war? So lässt sich Gott sehen. Darin, wie er in unserem Leben wirkt und handelt und das eben auch immer wieder tun wird, vielleicht ja gerade jetzt in diesen Momenten, in den zurückliegenden Tagen und auch morgen und übermorgen, noch unbemerkt von dir oder mir, so wie er genauso im Leben anderer Menschen gehandelt hat und handelt. Und wie uns Christus so eben auch im Anderen begegnet. Und wie Christus auch in uns wirkt, durch seinen guten Geist uns verändert. Ich vermute, die meisten kennen das Gedicht der Spuren im Sand. Das bringt das wunderbar auf den Punkt, wie Gott mit uns durch unser Leben geht. Zwei Fußspuren im Sand, die nebeneinander herlaufen. So nah dürfen wir Gott sein, so nah kommt Gott uns. Doch da, sagt der Beter, da, in den dunkelsten Momenten meines Lebens, da, wo ich nicht mehr ein noch aus wusste, da plötzlich nur noch ein Fußpaar. Wieso hast du mich da im Stich gelassen, Gott? Und Gott antwortet ihm: Die Spuren, die du da siehst, sind nicht deine, das sind meine. Ich habe dich getragen. Erinnere dich, schau zurück, entdecke, wo Gott sich in deinem Leben hat sehen lassen, wo er dir einen Engel geschickt hat, wo er die Dinge so gefügt hat, dass es am Ende, nachdem es am Anfang aussah wie das bloße Chaos, so wie so ein Puzzle, was einem vor einem liegt mit den 1000 oder mehr als 1000 Einzelteilen, man denkt, das kriegt man ja nie zusammen, wie das plötzlich alles ineinander passt, gepasst hat. Oder wo der Zeitplan, wie sich Dinge gefügt haben, einfach nur genial war. Oder wie sich die Dinge plötzlich auf wunderbare Weise so verbunden haben, dass aus etwas, was erst schrecklich und schwer war, dann doch wieder ganz viel Gutes geworden ist. Oder wie du es doch hast aushalten können, obwohl du gedacht hast, ich kann nicht mehr. Und wie gerade im rechten Moment die Wende kam. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Jeden Moment. Und Gott ist der dich besser kennt, als du dich selbst kennst. Er ist ein Gott, der dich liebt. Dieser Satz gehört unverzichtbar zu der Jahreslosung dazu, denn genauso ist er ja der Hagar begegnet, als ein solcher Gott, der eben auch Hagar geliebt hat. Ein Gott, der dich liebt und der dir gnädig ist. Er ist ein Gott, der dich einlädt, ihm auch weiterhin zu vertrauen. Und der dich herausfordert. Mit Gott wird's nicht langweilig. Darum brauchen wir uns nicht zu sorgen. Der dich herausfordert, Jesus Christus nachzufolgen. Du darfst ihn wie Mose unverschämt bitten, in deiner Not und Verzweiflung bei dir zu sein. In all den Herausforderungen, die er dir vor die Füße legt, die Kraft zu geben. Du darfst ihn bitten, sich dir zu zeigen, seine Herrlichkeit über dir aufleuchten zu lassen. und so eben in deinem Leben Spuren zu hinterlassen. Amen.